Wenn wir ins Ausland schauen, da werden die, also da gibt es Kulturen, die adaptieren das viel schneller. Also keine Ahnung, China laufen überall humanoide Roboter rum. Bei uns ist es in der Zeitung eine Sensation. Sich einfach bewusst machen, da sitzen jetzt Leute in anderen Ländern und jetzt haben wir KI, die in Echtzeit übersetzen kann auf Deutsch, die genauso, die vielleicht mit KI viel produktiver sind, wir müssen gegen die bestehen. In Zukunft wird es nur noch zwei Arten von Mitarbeitern geben. Die einen, die KI offensichtlich nutzen und die anderen, die es nicht zugeben. Also wenn du KI verbietest, die Tool abschaltest und so weiter und das nicht zur Verfügung stellst, dann werden deine Mitarbeiter das nutzen, sei es auf dem Handy. Und dann hast du als Unternehmen keine Kontrolle mehr darüber, wo deine Daten landen. Diese Schreckensnachrichten haben wir sicher alle gelesen. Experten sagen, 99% von allen Jobs werden 2030 wegradiert und diese Ängste wecken. Ich finde, das überdeckt so ein bisschen die qualitativen Seiten, die KI uns bringen kann, indem dass sie unseren Job wandelt und besser macht.
Herzlich willkommen im Impulsgeber Mittelstand Podcast von Haufe X360. Mein Name ist Oliver Gewald und wir sprechen hier einmal im Monat darüber, was im Mittelstand von morgen wichtig sein wird. Heute ist Sarah Maria Rödlisberger zu Gast. Die Schweizer KI-Expertin beschäftigt sich vor allem mit den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft und die Arbeitswelt. Wir wollten also heute gemeinsam herausfinden, wie wir alle in 10 Jahren leben und arbeiten werden, wie der Mittelstand damit umgehen kann und welche Veränderungen es vielleicht von Seiten der Politik braucht. Das alles erfahrt ihr heute im Impulsgeber Mittelstand Podcast mit Sarah Maria Rödlisberger. Wenn du technischen Neuerungen begegnest, bist du dann grundsätzlich eher optimistisch oder pessimistisch eingestellt erstmal?
Also grundsätzlich immer sehr optimistisch, aber Technologie per se ist ja immer einfach neutral. Technologie bringt keine Wertung mit rein. Technologie ist nicht gut oder schlecht. Es kommt darauf an, was wir Menschen daraus machen.
Und du gehst mit einer positiven Haltung rein, dass du was Positives mit dieser Technologie gestalten kannst?
Ja, wahrscheinlich auch, weil ich so als Mensch auch agiere in der Welt und weil das mein Mindset ist.
Ich habe den Christian Becker letzte Folge, der ist Technology Lead bei Microsoft, gefragt, wie er zu dem Thema steht. Wenn er jetzt, der läuft ja ganz viel in Neuerungen rein, in seinem täglichen Tun, wie er damit umgeht, wenn er Neuerungen begegnet. Und er ist der Meinung, dass er erstmal grundsätzlich optimistisch ist, weil KI zum Beispiel uns helfen kann. Wie siehst du konkret die KI-Entwicklung und wie uns das in Zukunft begleiten wird? Siehst du das auch erstmal optimistisch oder hast du da in erster Linie auch Ängste und Befürchtungen?
Also KI ist eine klassische Dual-Use-Technologie. Das heißt, ich kann die für Kriegsführung einsetzen, ohne da einen Mensch zu involvieren. Also es kann sehr destruktiv enden. Aber wir können natürlich auch auf das Positive schauen. Mit KI ist es möglich, den Hunger zu reduzieren, uns Wohlstand zu verschaffen. Also es gibt nicht die Zukunft, es gibt verschiedene Zukunftsszenarien und es kommt darauf an, was wir mit dieser Technologie machen als Menschheit.
Du beschäftigst dich ja in erster Linie auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI.
Ja.
Nervt es dich manchmal, dass wir da immer nur über die Technologie reden, aber nicht über die Menschen?
Ich glaube, das haben so Technologien an sich, dass wir viel mehr aufspringen und unreflektiert die Technologie nutzen. Wenn wir zum Beispiel schauen, was Social Media mit uns anrichtet, mit unseren Gehirnen, die Aufmerksamkeitsspanne geht immer wie mehr zurück. Viele Leute sind dopaminsüchtig vom Scrollen und so weiter. Dass wir einfach unreflektiert diese Technologie nutzen, das ist das, was mich manchmal ein bisschen besorgt. Und da bin ich halt die so ein bisschen die Hand aufstreckt und sagt, hey Leute, wollt ihr wirklich euer Gehirn outsourcen an die KI? Wollt ihr nicht mehr selber denken? Dort so ein bisschen Hints gibt, ja.
Wie reflektierst du deine eigene Mediennutzung?
Sehr stark. Ich hatte auch einen Post, der viral gegangen ist, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich bin da ein bisschen Instagram-abhängig geworden. Ich hatte auch so eine, also man kann ja heute auch alles messen auf den Handys. Und ich habe da plötzlich gemerkt, ich falle da in ein komisches Muster rein, dass ich eigentlich in jeder Minute Pause, die ich habe, Instagram öffne und scrolle. Und plötzlich war meine Screentime irgendwie bei 2,5 Stunden pro Tag, nur rein auf Instagram oder TikTok. Mhm. Und ich dachte mir einfach so, scheiße, was du eigentlich mit dieser Zeit alles anfangen könntest.
Ja.
Ich habe da tatsächlich dann Instagram abgeschaltet, habe mich 4 Monate von der Plattform entfernt und habe diese Zeit genutzt, kreativ habe ich diese Zeit genutzt und gesagt, diese Zeit brauche ich jetzt, um selber Artikel zu verfassen auf LinkedIn. Das war mein Ersatz, genau.
Das heißt aber, du hast ja quasi ein Social Network mit einem anderen so ein bisschen ersetzt.
Ja, aber jetzt in einer aktiven Rolle.
Ah, okay, da ist der Unterschied.
Oder? Ich denke, ich schreibe, ich bringe meine Gedanken zu Papier, ich informiere mich, ich bin nicht mehr nur Konsument.
Gerade die aktive Rolle ist ja auch eine Sache, wenn wir über zum Beispiel ChatGPT sprechen, über Large Language Models. Da geht es ja auch viel darum, dass wir so ein bisschen vielleicht verlernen, selbst zu schreiben. Glaubst du, dass für dich auch irgendwann der Moment kommt, an dem du eine ChatGPT-Pause einlegen wirst?
Es kommt immer darauf an, wie du diese Technologie nutzt. Du kannst diese Technologie dafür nutzen, dass sie dir als Sparringpartner zur Seite steht. Sag, hey, ich habe diesen Text geschrieben, was würdest du ändern? Was findest du gut? Welche Punkte habe ich vielleicht vergessen? Und so weiter. Das ist eine völlig andere Herangehensweise, als zu sagen, hey ChatGPT, schreib mir einen Artikel über XYZ.
Mhm.
Ich glaube, wenn man auf dieser Schiene ist, ja, wird es gefährlich. Aber auf der ersteren, das hat wirklich Potenzial. Jetzt kann ich mir wirklich einen Sparringpartner zur Seite holen, der mir hilft. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe, wenn man mir Feedback gibt. Es darf auch harte Kritik sein, damit ich besser werden kann. Ich nehme das auf.
Mhm.
Und jetzt habe ich jemanden an der Seite, der das eigentlich per Moment für mich tun kann. Und so nutze ich ChatGPT, genau.
Okay. Lass uns mal heute dem Thema ganz provokativ nähern.
Ja.
Wir wollen ja heute auch über die Auswirkungen auf die Arbeitswelt sprechen. Jetzt haben wir schon ganz viel über deinen persönlichen Nutzen von ChatGPT und Social Networks gesprochen. Macht uns KI einfach alle arbeitslos oder, wie du gerade schon so ein bisschen angerissen hast, einfach wahnsinnig produktiv?
Diese Schreckensnachrichten haben wir sicher alle gelesen. Experte sagen, 99% von allen Jobs werden 2030 wegradiert und diese Ängste wecken. Ich finde, das überdeckt so ein bisschen die qualitativen Seiten, die KI uns bringen kann, indem dass sie unseren Job wandelt und besser macht.
Siehst du den Mensch immer noch im Driver's Seat in der Zukunft?
Also ich sehe vor allem KI-Einsätze so in kurzfristiger Zukunft, vor allem dort, wo wir repetitive Tasks haben, die wir eigentlich alle gerne wegradiert hätten in unserem Arbeitsalltag.
Mhm.
Und da ist es definitiv ein Helfer und nicht jemand, der eigentlich mir vorgibt. Und der Mensch ist immer noch im Driver's Seat zum Kuratieren, schauen, was hat die KI mir für Ergebnisse geliefert. Stimmt das nicht? Und das Final Go.
Jetzt gibt es ja natürlich trotzdem Jobs, die gerade an solchen Aufgaben hängen. Also es gibt Jobs, die einfach solche Aufgaben derzeit erledigen. Sind diese Jobs denn auch wirklich nicht davon bedroht? Beziehungsweise welche Jobs sind denn bedroht und welche könnten entstehen durch KI?
Also die Jobs sind bedroht, sie wandeln sich einfach. Es wird sicher vielleicht weniger davon brauchen. Nehmen wir zum Beispiel Juristen. Wenn wir die prüfen Verträge manuell. Das könnte zum Beispiel eine KI übernehmen, weil das sehr standardisiert ist. Zum Beispiel einen Vertrag auf Risiken prüfen. Das kann eine KI sehr gut und schneller als wir Menschen. Also dort wäre zum Beispiel, braucht es immer noch einen Juristen oder Anwalt, aber vielleicht ein bisschen weniger davon. Das ist dann ein bisschen das Spiel.
Können wir das wirklich überhaupt gesichert vorhersagen, dass die KI das in 5 Jahren so gut kann, dass wir uns von einigen Jobs vielleicht verabschieden können, müssen, werden?
Gesichert vorhersagen in dem Sinn von 100% können wir nie, weil wenn wir jetzt sagen, in 10 Jahren wird das so sein, setzen wir heute voraus, dass es so eintritt. Aber die Zukunft besteht immer aus möglichen Szenarien. Und ein Szenario kann wahrscheinlich sein als das andere.
Nach so einem Szenario habe ich witzigerweise letzte Folge erst den Christian Becker gefragt. Und zwar, ich habe das auch mal in die KI reingegeben, wie KI denn in 10 Jahren den Arbeitsalltag verändern wird und habe ihn auch nach seiner Meinung gefragt. Er sagte, dass es gar nicht mehr ohne KI gehen wird. Zum Beispiel denken wir da an den Fachkräftemangel, dass wir den nicht bewältigen können, ohne überhaupt eine KI zu nutzen. Das funktioniert unter anderem mit KI-Agenten, KI-Mitarbeitern, die man dann beschäftigt. jetzt lass uns mal wirklich versuchen, 10 Jahre in eine Zeitkapsel zu steigen. Du hast gerade gesagt, das ist ganz schwer und das kann der Mensch so wirklich gar nicht richtig begreifen, was in 10 Jahren alles passieren könnte. Aber was siehst du, wenn du jetzt mal 10 Jahre für dich in die Zukunft schaust?
Also ich glaube, ich habe ein cooles Zitat gelesen, dass die CEOs, die heute arbeiten, die letzten sind, die wirklich auch nur Menschen führen, weil in Zukunft werden diese CEOs auch KI-Agenten führen. Es ist eine sehr realistische mögliche Zukunft, dass wir schon bald Mitarbeiter haben, die KI-Agenten sind. Die einfach mit uns arbeiten, die für uns recherchieren, die für uns analysieren, uns Sachen aufbereiten. Also wir sehen es heute zum Beispiel schon in Meetings. Ich lasse die AI mitlaufen, die macht mir eine Meeting-Zusammenfassung, die nächsten Action-Points und so weiter, was früher vielleicht eine Sekretärin gemacht hätte.
Wie gehst du denn mit dieser Unsicherheit um, dass wir eben nicht genau wissen, was passiert? Also es ist für mich tatsächlich persönlich auch immer eine ganz schwierige Sache, überhaupt 5 Jahre vorauszuschauen. Und das macht auch immer so ein bisschen, es macht mir immer ein bisschen Angst, wenn ich nicht weiß, wie wird diese ganze KI-Sache sich entwickeln.
Also ich komme ja aus dem Innovationsbereich und dort ist eigentlich auch, wird das kommen, wird das nicht kommen, werden wir nur noch Fleischersatzprodukte essen oder werden wir bei Fleisch bleiben? Das sind alles so Fragestellungen, die natürlich mit Unsicherheit behaftet sind. Es gibt gewisse Trends, da kann man sich drauf verlassen. Es gibt auch Zukunftsforschungsinstitute, die wirklich mit Entscheidern sprechen, die momentan an Firmen arbeiten, die den Grundstein für die nächsten 15 Jahre legen. Also da kann man sich orientieren und indem, dass man einfach am Ball bleibt, die Entwicklung mit beobachtet, mitdenkt und so weiter, kann man diese Zukunftsszenarien bewerten und sagen, ja, das ist wahrscheinlich der wahrscheinlichste Weg, wir gehen in diese Richtung.
Jetzt berätst du ja vor allem Unternehmen in deinem Alltag. Wenn du denen das Ganze erzählst, worüber wir jetzt auch sprechen, was für Gefühle begegnet dir? Ist es Angst? Ist es Hoffnung? Ist es eine Befürchtung, die Menschen haben, speziell auf KI bezogen?
Viel auch übertriebene Erwartungen wie KI. Was KI kann jetzt alles automatisieren und das geht ratzfatz. Ich kann da nur auf einen Knopf drücken und dann sind sie total enttäuscht, wenn es irgendwie trotzdem noch ein Mensch braucht, weil das Thema so überhyped ist. Das treffe ich an, aber natürlich auch ganz viele Ängste. Dass Leute denken, hey, jetzt 2 Stufen unter mir, das sind vielleicht Jobs, die ich wegrationalisieren könnte. Aber was macht das mit mir als Führungsperson? Bin ich noch relevant in 15 Jahren? Da merkt man schon so ein bisschen eine Resistenz gegenüber der Technologie.
Was sagst du dann, wenn du solchen Ängsten begegnest? Wie gehst du damit um, wenn du so einen Transformationsprozess begleitest?
Also ganz wichtig eben meine Botschaft ist, die Jobprofile, die wandeln sich. Man muss neue Skills dazu erlernen, um mit diesen Technologie in Symbiose zu arbeiten. Aber es ist auch eine Riesenchance. Du hast vorher Fachkräftemangel angesprochen. Du findest die Fachkräfte nicht. Und jetzt hast du eigentlich die Möglichkeit, diese Lücke mit KI zu schließen. Das gibt dir auch als Unternehmen neue Chancen, am Markt zu bestehen.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, neue Fähigkeiten sollte man sich aneignen. Es ist aber ja auch das erste Mal, dass zum Beispiel die Gen Z gerade mit der KI um ganze Jobs konkurriert. Das heißt, es ist irgendwie wichtig, sich darauf einzustellen. Was soll ich denn konkret tun als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, um mich auf diesen Wandel einzustellen und mir neue Fähigkeiten zu erschließen?
Also wenn wir jetzt auf die Gen Z eingehen, die konkret ins Arbeitsleben eintritt. Der größte Fehler, den man aus meiner Sicht machen kann, ist jetzt einfach jede Aufgabe, die man auf den Tisch geknallt bekommt, von der ChatGPT oder Gemini oder whatever machen lässt. Weil man selber die Erfahrung nicht macht. Als ich selber jung war, ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe eben, wie schon gesagt, ich habe Innovationsprojekte geleitet. Da ist vieles schiefgegangen. Aber ich bin so froh um diese Erfahrung, dass ich die gemacht habe und auch falsche Entscheidungen getroffen habe, um auch zu lernen und besser zu werden. Also es wäre jetzt fatal, als Gen Z einfach zu sagen, hey, geil, alle Hausaufgaben macht ChatGPT und so weiter. Dass man eben, wie schon gesagt, KI als als Sparringpartner nimmt, besser zu werden und nicht um die Arbeit abzunehmen. Wenn man schon im Berufsleben ist, eher so Senior-Level, geht es eher darum, diese KI-Skills sich anzueignen. Sich zu fragen, wie kann ich effizienter und besser werden, wie bringt mich KI aufs nächste Level.
Bist du da selbst auch noch aktiv, dass du dir bei KI immer wieder was Neues draufpackst?
Ich bin sehr aktiv, was das angeht. Also ich bin sehr, also schon per se ein selbstreflektierender Mensch. Ich versuche, vielleicht kennst du dieses Buch, diese 1%-Methode, immer ein bisschen besser zu werden. Das ist so mein Lebensmotto. Oder das ist mir extrem wichtiger Wert als Mensch. Und da versuche ich einfach immer besser zu werden, auch mit KI. Ich habe mir zum Beispiel jetzt ein Tool geholt, das mir zum Beispiel bei Verkaufspräsentationen aktiv Rückmeldung gibt. Wo war ich stringent mit meinen Antworten? Was könnte ich verbessern? Und so weiter. Und wenn ich mir das als Mensch geholt hätte, da hätte ich sicher, weiß doch nicht, 1.000 Euro ausgegeben für das, weil das natürlich Experten sind mit viel Wissen und so weiter. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, mir durch eine KI, die trainiert worden ist von so einem Verkaufsexperten, mir da Hilfestellungen zu geben. Also so etwas finde ich genial.
Ich höre raus, dass man neben der Bereitschaft, Neues zu erschließen, auch eine gewisse Toleranz für Feedback braucht, um die KI richtig nutzen zu können.
Also ja, das musst du schon aktiv von der KI einfordern, weil KI ist eigentlich ein People-Pleaser. Vielleicht hast du das auch gehört. Ja. Kaktus umarmen und sagt, ja, go for it.
Ja.
Ja, die KI hat die Tendenz, das hat man ja bei GPT-5, hat man so ein bisschen diesen People-Pleasing-Modus ein bisschen zurückgeschraubt. Und die Leute mögen ja das ein bisschen weniger als GPT-4.
Ja.
Weil der eigentlich immer sagt, hey, tolle Idee, soll ich dir noch Vorschläge XY geben und so weiter.
Welche Fähigkeiten brauche ich denn noch, außer ein gewisses Interesse und Bereitschaft, mich zu verbessern, um mich optimal auf so eine KI-Welt vorzubereiten?
Ich denke, in menschliche Fähigkeiten investieren. Und was man nicht vergessen darf, KI liefert nur Durchschnitt. Das ist Statistik und KI versucht immer aus allen Sachen den Durchschnitt hervorzuheben. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich da noch eine Schippe drauflegen als Mensch? Wie kann ich noch besser werden als der Durchschnitt, der jetzt jeder machen kann? Die Fähigkeiten wurden jetzt demokratisiert. Jetzt kann jeder schreiben, auch wenn er Analphabet ist. Du kannst ja KI sagen, das diktieren. Jeder kann jetzt plötzlich kreativ sein, was mich persönlich besonders nervt, weil ich war so die Person, die bekannt war, super kreativ zu sein und plötzlich ist dieses blöde Tool da.
Ja.
Und jetzt ist eigentlich die Frage, wie kann ich besser als der Durchschnitt werden? Was muss ich noch, was kann die KI nicht und was kann ich zusätzlich liefern, was die KI nicht kann?
Was sind denn neben Kreativität solche menschlichen Fähigkeiten, die du da besonders als besonders wichtig erachtest?
Zum Beispiel Empathie. KI hat keine Empathie. Wenn du ihr sagst, es geht mir schlecht und ja, meine Freundin hat mich verlassen und so weiter, der sagt dir schon, ja, das tut mir leid zu hören.
Ja.
Dem Tool ist es nicht, das nicht leid zu hören, dem Tool ist das scheißegal.
Ja.
Das hat keine Gefühle, das muss man sich auch bewusst sein.
Ja.
Ich glaube, in solche Sachen investieren, in mehr in menschliche Arbeit investieren, statt irgendwie Excel-Tabellen von A nach B zu schieben. Das kann gerne die KI machen.
Bedeutet das, also wenn wir jetzt mal an Unternehmen denken und als Unternehmerin, Unternehmer muss ich diese KI-Transformation in meinem eigenen Unternehmen bewältigen. Ist es dann auch wichtig, diese menschlichen Fähigkeiten im Unternehmen schon speziell zu schulen und speziell darauf auch Wert zu legen oder kommt das dann einfach mit der Zeit, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das dann irgendwie automatisch so ein bisschen draufpacken müssen?
Also wenn KI natürlich viele Aufgaben automatisiert für dich, angenommen du kriegst 2 Stunden extra geschenkt durch KI,
ja,
dann muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie kann man jetzt diese 2 Stunden sinnvoll füllen. Da kann es ein Weg sein, dass man eben in solche Fähigkeiten investiert. Ich glaube, das braucht jetzt wie aktive Lernpfade für jeden Mitarbeiter zugeschnitten. Was braucht er noch, wo ist er gut und so weiter. Und da kann ja die KI auch bestens unterstützen, eben zu sagen, hey, ich habe da Zeit gewonnen, in was könnte ich noch investieren, wo habe ich noch Schwächen und so weiter.
Klingt ja prinzipiell erstmal super, dass man 2 Stunden am Tag mehr Zeit hat für Wertschöpfung. Jetzt ist der deutsche Mittelstand ja nicht gerade bekannt dafür, super mit Veränderungen umzugehen, beziehungsweise es ist ja häufig erstmal dieses Sicherheitsgefühl, wir machen Altbewährtes und das machen wir gut. Wie soll der deutsche Mittelstand konkret mit so einem extremen Wandel in der Arbeitswelt umgehen? Was sind da die wichtigsten Dinge, die er sich jetzt ganz, ganz dringend bewusst machen sollte?
Dass unser Wohlstand auch davon abhängt, wie wir zukünftig mit KI umgehen. Weil wenn wir ins Ausland schauen, da werden da gibt es Kulturen, die adaptieren das viel schneller. Also keine Ahnung, in China laufen überall humanoide Roboter rum. Bei uns ist es in der Zeitung eine Sensation. Sich einfach bewusst machen, da sitzen jetzt Leute in anderen Ländern und jetzt haben wir KI, die in Echtzeit übersetzen kann auf Deutsch, die genauso, die vielleicht mit KI viel produktiver sind, wir müssen gegen die bestehen. Jetzt ist die Sprachbarriere auch noch gefallen mit KI, gibt ja jetzt die AirPods noch, die in Echtzeit übersetzen und so weiter. Und das, ich glaube, dem muss man sich bewusst sein. Ich glaube, unser Wohlstand hängt tatsächlich darauf ab, wie fest wir jetzt KI einsetzen, um eben effizienter zu werden und besser.
Was ist denn der größte Fehler, den der Mittelständler jetzt machen kann, außer KI zu ignorieren?
KI verbieten. Weil in Zukunft wird es nur noch zwei Arten von Mitarbeitern geben. Die einen, die KI offensichtlich nutzen und die anderen, die es nicht zugeben. Also wenn du KI verbietest, die Tool abschaltest und so weiter und das nicht zur Verfügung stellst, dann werden deine Mitarbeiter das nutzen, sei es auf dem Handy. Und dann hast du als Unternehmen keine Kontrolle mehr darüber, wo deine Daten landen. Und dann landen sie bei OpenAI, deinen internen Firmengeheimnisse. Mhm. Zweiter Punkt, wenn du das verbietest, wirst du auch nicht mehr die Fachkräfte anziehen, die Talente, weil die denken, was ist das für ein verstaubtes Unternehmen, da will ich doch nicht arbeiten.
Ja. Was machen denn die Unternehmen richtig gut, die es derzeit schon hinbekommen, KI zu integrieren? Jetzt haben wir gerade über die Fehler gesprochen, lass uns mal über Positivbeispiele sprechen.
Ich glaube, die sind in der Lage, auch wirklich Infrastrukturen zu geben, die erstmal die Unternehmensdaten, die man hat, dass die nicht rausgehen, dass die geschützt bleiben. Man kann ja auch die Modelle bei sich hosten und das wirklich embracen, dass die Leute das brauchen, anfangen auch mit positiven Beispielen vorauszugehen, auch in der Führungsetage. Es hat eine riesen Signalwirkung, dort auch die Leute zu ermutigen und mitzunehmen und zu sagen, hey, was habt ihr noch für neue Ideen? Welche Prozesse könnten wir noch versuchen, teilautomatisieren und die Leute so ein bisschen ins Mitdenken zu bringen? Ich finde es immer schwierig oder tragisch, wenn ich in ein Unternehmen komme und dann muss ich quasi vorkauen, welche Prozesse noch automatisiert werden könnte oder was man machen könnte. Die Leute müssen auf das Level kommen, in dem das quasi ihr Joballtag ist, darüber nachzudenken. Ich habe jetzt das zum dritten Mal gemacht, das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Könnte mich da KI unterstützen?
Heißt natürlich auch, wir haben das alte Managementprinzip top-down, dass erstmal von oben viel runtergegeben wird, so machen wir es, so funktioniert das hier, dass wir, wenn wir KI im Unternehmen richtig nutzen wollen, das Ganze auch ein bisschen demokratisieren müssen. Verstehe ich das richtig?
Ja, Wissen wird jetzt sowieso demokratisiert und auch die Fähigkeiten. Weil du kannst dich jetzt nicht mehr darauf, jetzt kannst du dich zum Teil eben nicht mehr profilieren über, ich kann mega gut Texte schreiben. Mhm. Oder ich kann mega gut analysieren.
Aber ist das nicht genau dieses, ich kann mega gut Texte schreiben, ist das nicht genau diese Fähigkeit, von der wir es vorhin kurz hatten, ich kann das besser und deswegen muss ich mich da von der KI abtrennen. Funktioniert das überhaupt noch?
Also du kannst jetzt mit KI, kommst du auf 80%. Die letzten 20% ist deine Persönlichkeit, deine Erfahrung, deine Arbeitsweise. Ja. Und das macht dann einen guten Text zu einem sehr guten Text.
Das passt ganz gut zum nächsten Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Und zwar, jetzt haben wir ganz viel gesprochen, was wir verändern müssen. Aber was müssen wir denn beibehalten? Also außer dieser menschlichen Komponente, habe ich jetzt schon rausgehört, Christian Becker zum Beispiel, um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, meinte, Mitarbeitergespräche würde er niemals über eine KI laufen lassen. Siehst du das ähnlich? Müssen wir gerade diese oder welche Bereiche im Unternehmen bleiben auf jeden Fall erstmal so, wie sie sind?
Wie sie sind oder wo man noch verstärken kann, ist zum Beispiel Kundenkontakte. Jetzt hat man zum Beispiel, du kannst Zeit sparen mit Messenachbereitung oder das kann jetzt die KI für die ich mache, die Leads anschreiben und so weiter. Aber eigentlich so, das schafft wieder Platz für persönlichen Raum, für mit den Kunden zu arbeiten, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln. Ich glaube, es geht in diese Richtung.
Wenn ich mir das Ganze vorstelle, dann komme ich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, an dem alles generisch so ein bisschen KI unterstützt und generiert ist. Also überall hat die KI so ein bisschen die Finger im Spiel. Jetzt ist ja gerade Kreativität ein extrem wertvolles menschliches Gut. Und du hast es gerade auch gesagt, du warst immer kreativ und jetzt kann das dieses blöde Tool. Aber wird die KI das jemals so gut können wie ein Mensch? Oder ist es dann nicht Gleiches, was aus Gleichem erzeugt wird? Wenn du verstehst, wohin ich mit dem Gedanken möchte.
Also KI-Daten sind immer vergangenheitsbezogene Daten. Ja. Es scheint vermeintlich neu zu sein, weil es neu zusammengemischt ist. Und für manche Leute ist das kreativ. Leute, die wirklich kreativ sind, die sagen, das ist nicht kreativ. Ja. Weil Kreativität heißt, etwas völlig Neues zu erschaffen, das es noch nicht gibt. Ja. Und mit was wurde KI trainiert? Mit allem, was bereits da ist.
Ja.
Und das ist wahre Kreativität, ganz neu zu denken.
Ist das überhaupt im Bereich des Möglichen, dass die KI irgendwann kann, beziehungsweise müssen wir uns darauf einstellen?
Das ist eine schwierige Frage, aber ich denke tendenziell eher nicht. Okay. Es sieht immer neu aus, aber es sind immer alte Daten neu zusammengemischt. Das kann zu einer neuen Idee führen. Oder in der Medizin, dass KI zum Beispiel irgendwelche Genstrukturen untersucht und Muster findet, die zum Beispiel Krankheiten auslösen.
Ja, jetzt sind menschlich erzeugte kreative Darstellungsformen ja super wichtig, auch um inspiriert zu werden. Also wir gehen in Museen, wir gehen in Ausstellungen, um uns Kunst anzuschauen, unter anderem. Ist das überhaupt fürs menschliche Gehirn so stimulierend und inspirierend, wenn wir in 10 Jahren in ein Museum gehen und da hängt nur KI-Kunst?
Ein Bild zu malen selber oder einen Text selber zu schreiben hat ja auch einen gewissen Wert. Ich bin durch einen Pain gegangen. Ich bin vor einem leeren Blatt gesessen, habe etwas aufgeschrieben, ich habe ein Bild gemalt aus meiner eigenen Fantasie. Da steckt auch einen gewissen Pain darin. Emotionen, Arbeit. Und schon der Weg dahin hat ja einen gewissen Wert. Was ist jetzt, wenn das wegfällt? Mhm. Weil wir diese Schritte nicht mehr gehen, obwohl die eigentlich sehr wichtig werden. Weil wenn ich einen Text schreibe, dann strukturiere ich ja auch meine Gedanken und während dem Schreiben kommen mir neue Gedanken.
Ja.
Und das passiert ja, wenn ich das so instant mache, ist das einfach da.
Ja.
Und wir gehen diesen Wert nicht mehr. Und als Gesellschaft müssen wir uns fragen, lassen wir das zu und wie viel lassen wir noch vom Alten zu, das gemalt wird?
Ja.
Und wird das überhaupt noch honoriert? Das ist eine gesellschaftliche Frage.
Gibt es denn Dinge, die wir bei dieser ganzen KI-Transformation, also nicht nur auf die Arbeitswelt bezogen, sondern auch auf die Gesellschaft, alle ein bisschen unterschätzen?
Ich glaube, wir unterschätzen die kurzfristigen Auswirkungen einer Technologie, wir überschätzen die und unterschätzen die langfristigen Auswirkungen. Also eben wie schon gesagt, wir sind ein bisschen darauf trainiert, möglichst effizient zu arbeiten und möglichst wenig von unserem Gehirn zu brauchen. Also was passiert jetzt, wenn ich einfach 20 Jahre lang ChatGPT alles schreiben lasse, jedes Mail, alles, was ich verfassen musse, dann degeneriere ich ja als Mensch. Also du kannst ja nicht sagen, wenn du 20 Jahre nichts mehr schreibst, dass du dann in 20 Jahren genauso gut schreibst, wie du heute schreibst. Also ich glaube, das wird so ein bisschen unterschätzt.
Ja, da gibt es ja auch schon erste Studien dazu. Also das MIT hat sich ja unter anderem damit beschäftigt. Ist es dann vielleicht der Trugschluss, auf den wir zulaufen? Wir haben so viel Wissen zur Verfügung wie noch nie durch KI, aber verdummen trotzdem?
Also es ist eigentlich ein Proof, das Wissen ist schon lange da, aber irgendwie gefühlt werden wir alle ein bisschen dümmer. Also, okay. Also das ist eigentlich der ultimative Proof, dass es nicht am Wissen liegt. Wissen ist per se überall verfügbar. Aber das kritische Denken, dass sich die Auseinandersetzung mit einem Thema, das ist doch spannend. Ich glaube, diese Fähigkeit müssen wir als Menschheit wieder kultivieren.
Was bedeutet das im Punkt auf unsere KI-Nutzung, wenn wir diese Fähigkeit kultivieren müssen?
KI ist natürlich auch voll mit Biases. KI ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, wie wir denken, weil all unser Wissen darin ist.
Das heißt, die KI kritisch zu hinterfragen wäre dann der richtige Punkt.
Das wäre kritisch zu hinterfragen. Und jetzt noch der zweite Punkt. Eigentlich alles, was du jetzt neu generierst, jeden Text, das du schreibst, denke einfach daran, der wird wieder in der KI landen. Und du hast es in der Hand. Du kannst eigentlich die Zukunft positiv beeinflussen mit deinen Gedanken, was du wieder reingibst. Neue Impulse. Also wenn du irgendwie das zementieren willst, der alte weiße Cis-Mann und so weiter, ja, dann ist das wieder in der KI drin.
Wenn wir haben vorhin auch angesprochen, dass KI jetzt ja dafür sorgt, dass das Wissen und Fähigkeiten überall vorhanden sind. Also jeder kann jetzt Texte schreiben, jeder kann jetzt Bilder malen lassen von der KI. Jetzt ist es aber durchaus so, wenn wir uns die Welt anschauen, dass nicht jeder gleichermaßen Zugriff auf KI hat. Vergrößert sich dadurch nicht automatisch die Kluft zwischen denen, die KI nutzen können und die, die es nicht können?
Also ich glaube, da wird wirklich die Ungleichheitsschere wird aufgehen. Von Leuten, die KI nutzen und Leute, die es eben nicht tun. Kann auch sein, dass zum Beispiel wohlhabende Menschen Zugriff auf bessere KI-Systeme erhalten können als Leute, die sich das nicht leisten können oder sich das nicht bewusst sind. Für uns jetzt in Deutschland oder so ChatGPT Plus und so kann sich jeder leisten, aber in anderen Ländern ist das zum Teil schon relativ viel Geld zu ihrem Einkommen, das sie erwirtschaften. Denke ich jetzt mal, in Kenia ist irgendwie das Durchschnittseinkommen oder so. Wenn du Armutsgrenze lebst, hast du irgendwie $70. Und auch wenn dort ChatGPT nur $10 kostet, wirst du dir das nicht leisten können.
Ja. Das heißt, wir laufen auch durchaus Gefahr, dass die KI, auch wenn wir immer jetzt von die KI sprechen, also generell KI-Nutzung, unsere Gesellschaft dann noch mehr spaltet, als sie es vielleicht jetzt schon ist.
Es könnte in die Richtung gehen.
Welche Rolle sollte dann der Staat spielen? Also müsste man da nicht dann genau an dem Punkt sagen, Leute, das ist gefährlich, wir müssen hier regulieren. Geht das überhaupt?
Ich glaube einfach, wir brauchen noch mehr Digitalisierungskompetenzen. Das in den Schulen schon bewusst machen, was heißt das, der Umgang mit KI. Eben auch zeigen, dass das eigentlich auch reflektiert, was wir in der Gesellschaft so denken. Man sieht es ja zum Beispiel, wenn man sich Bilder generieren lässt von Midjourney oder so. Bei den Frauen, das ist immer ein Standard drin. Ich bin jetzt nicht dick oder so, aber die macht mich immer noch 10 Kilo dünner, weil das der gesellschaftliche Standard ist. Ich müsste 34 tragen und nicht Größe 36. Das sind halt alles solche Sachen, das sich dann widerspiegelt. Und ich glaube, da müssen wir schon in die Richtung gehen, dass der Staat auch das auch in jungen Jahren mitgibt, diese KI-Kompetenz. Lustigerweise trifft man dort auch auf Widerstände. Ich wollte zum Beispiel eine Masterthesis undercover an einer Hochschule schreiben und habe so ein Dossier gemacht und gesagt, hey, ich möchte das gerne machen, bitte lasst mich undercover bei euch, ich will mich undercover bei euch einschreiben und das, ein Fernseher soll uns begleiten, Fernsehbericht, und ich schreibe wirklich die Masterthesis nur mit KI, sogar die Experteninterviews und so weiter. Und da kamen Antworten wie, du hast doch keine Ahnung, wie man eine Masterthesis schreibt, das geht doch nicht und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel konkret gemerkt, dort ist die KI-Kompetenz null vorhanden. Wenn ich so eine Reaktion kriege, merke ich, dass viele, also dass in der Allgemeinheit noch nicht bekannt geworden ist, was eigentlich diese Tools alles können.
Also brauchen wir unterm Strich mehr Förderung als mehr Regulierung im Bereich KI?
Ich glaube, wir sollten wirklich unsere Energie reinstecken in die Förderung und weniger in die Regulierung. Wir haben hier immer so ein bisschen die Tendenz, alles regulieren und so weiter. Und das, da geht sehr viel Energie rein. Und ich finde, diese Energie könnte man positiv nutzen für eben solche Sachen. Wo sind die Möglichkeiten und nicht, was könnten wir wieder alles, wo könnten wir wieder Restriktionen reinbringen?
Da wären wir wieder beim grundlegenden Optimismus. dass die KI positive Zwecke haben kann. Jetzt ist natürlich gerade sowas wie eine Bildungsoffensive im Bereich KI auch Sache des Staates. Fühlst du dich, wenn du dich mit Unternehmen unterhältst oder auch in deinem eigenen Alltag, genug darauf vorbereitet, wie KI unser Leben verändern wird? Oder sagst du, da muss der Staat noch neben der Digitalisierungskompetenz noch ganz viel mehr machen?
Ich glaube, man kann immer mehr machen.
Und wie würde das gehen?
Also was ich zum Beispiel sehr spannend finde, sehen wir jetzt zum Beispiel, wir haben momentan den Race zwischen China und Amerika. Die haben beide ihre Modelle entwickelt. Ja. Dort sind ja auch die Daten und die bestimmen auch, was wieder ausgespuckt wird und welche Werte und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wollen wir als Europa, was ist unsere Antwort als Europa?
Ja.
Haben wir eigene Modelle?
Ja.
Das wären zum Beispiel, wollen wir DeepSeek nutzen? Wollen wir diese Werte vertreten oder ChatGPT? Ich bevorzuge jetzt ein Large Language Model, das einer Demokratie unterstellt ist, aber trotzdem, alle Daten fließen dorthin und so weiter. Mhm. Und wir müssten uns überlegen, was ist die europäische Antwort darauf?
Ja.
Das fände ich zum Beispiel schön in der Schweiz. Die ETH hat jetzt ein Modell entwickelt.
Mhm.
Mit Steuergelder. Ich glaube, es muss in diese Richtung gehen. Wir müssen unsere Souveränität beibehalten, weil wir sonst in Abhängigkeitsrisiken laufen.
Ja, also siehst du den AI-Act nicht als Lösung?
Ich glaube, da gibt es ja auch schon Diskussionen, dass man das überarbeiten will und so weiter. Also ich glaube, das ist wirklich nicht die Lösung. Aber ich glaube, über den AI-Act könnten wir nochmal 1-2 Stunden separat diskutieren, was dort sinnig und unsinnig ist.
Ja. Jetzt möchte ich gegen Ende dieser Folge nochmal ein bisschen philosophischer mit dir werden. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen versucht und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass hier jemand sitzt, der aus der Zukunft ist. Was würdest du denen denn fragen, wenn es um das Thema KI geht?
Also meine brennendste Frage, weil ich diese Person immer noch suche, wir reden ja alle von Zeitersparnis und so weiter, wir sind ja Meister darin, immer wieder neu gewonnene Zeit mit neuen Sachen zu füllen. Ich möchte mal wissen, ob diese Person jetzt wirklich weniger arbeitet und mehr Freizeit hat oder ob sie in diesen Effizienztrudel reingekommen ist. Zum Beispiel, wenn er Jurist wäre, hast du vielleicht am Tag vor KI hast du 2 Verträge geprüft und jetzt prüft ja die KI und du musst nochmal supervisen. Mhm. Heißt das jetzt, dass du 40 Verträge prüfen müsstest?
Ja.
Das würde mich sehr wundernehmen.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil das ist ja quasi dann der Scheideweg, an den uns KI eventuell stellt oder den wir irgendwann gehen müssen. Wird der Druck höher, weil wir mehr arbeiten können durch KI? Oder wird der Druck so gering, dass unsere Selbstverwirklichung dadurch vielleicht irgendwann verloren geht? Weil ein Beruf hat ja immer viel mit Selbstverwirklichung zu tun.
Absolut.
Wie sollten wir als Menschen denn damit also jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass der Druck groß werden könnte und dass der Stress größer werden könnte. Aber diese andere Gefahr der Selbstverwirklichung, über die möchte ich nochmal sprechen, weil für ganz viele Menschen, für dich sicher auch, ist der Beruf ein Großteil des Lebens und dadurch sollte es im besten Fall auch immer ein Stück weit mit Selbstverwirklichung zu tun haben. Wenn mir KI jetzt allerdings alle wertschöpfenden Arbeiten abnimmt, wo geht die dann hin und was macht es mit uns Menschen? Welche Gedanken, wenn du dir diese Gedanken stellst, was macht es mit dir?
Also ich glaube, in vielen Verwaltungen kommen die Leute zu mir und sagen, hey, es wäre so geil, wenn KI das endlich machen könnte, weil mein Job ist eigentlich ein Bullshit-Job. Ich kopiere von A nach B. Und diese Leute, die sind in diesen Jobs gefangen, weil Sicherheit, sie haben ein Einkommen, also sie müssen ein Einkommen erzeugen, Hypothek, Kinder, bla bla bla. Die machen das wegen dem, aber nicht freiwillig, per se.
Ja.
Und ich glaube, das wäre zum Beispiel ja, dort soll es sich auch ehrlich zu sagen, hey, das gibt dir jetzt auch, vielleicht pusht dich das in eine unbequeme Situation als Mensch,
mhm.
aber das gibt dir auch wieder die Möglichkeit zu wachsen.
Mhm.
Dann wirst du halt mal gekündigt. Das gibt dir auch wieder Freiraum für eine neue Perspektive und zu überlegen, wo könnte ich meine Energie, meine Arbeit reinstecken, die mich auch erfüllt.
Mhm.
Und nicht nur so einen Job machen zum Abhaken.
Was natürlich aber ein Problem für Staaten werden könnte, wenn eine Kündigungswelle durch KI entsteht. Also dann reden wir von ganz vielen Menschen, die Sozialsysteme belasten werden? Oder ist es dann schon so weit, dass die KI so unglaublich viel Profit erwirtschaftet, dass es gar kein Problem mehr ist und dass sogar vielleicht sogar so ein Modell wie das bedingungslose Grundeinkommen relevant werden könnte?
Ich sehe eher also Kündigungswellen in dem Sinn, das wird sowieso nicht passieren, weil wir sind so ein Sozialstaat und in der Verwaltung, das ist wohl das Letzte, das ist alles so träge, sorry, all liebe Leute, die in der Verwaltung Behörden arbeiten, aber das ist ja wirklich alles so träge.
Ja.
Also das ist jetzt der letzte Bereich, die haben ja null Druck, das irgendwie zu machen. Ich glaube, da wird schon schön noch der Fachkräftemangel, die Pensionierungswellen reinspielen und das pendelt sich dann irgendwie even aus.
Lass uns trotzdem mal noch mal kurz über den Gedanken zu Ende bringen mit, dass ganz viele Menschen vielleicht auch merken, mein Job wird ein bisschen überflüssig und ich kann jetzt auch was anderes machen. Erleben wir dann schon in einer Welt, in der KI, weil sie so unglaublich viel übernimmt, unser Wirtschaftssystem trägt? Oder ist es immer noch der Mensch, der das Wirtschaftssystem am Ende am Laufen hält?
Das ist eine extrem schwierige Frage.
Also meine Frage zielt ein bisschen darauf ab. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, es gibt dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens,
ja.
Was auch so ein bisschen natürlich davon abhängt, wo kommt dieses Geld her? Und damit Menschen sich dann einfach verwirklichen können und trotzdem eine gewisse soziale Absicherung haben und finanzielle Absicherung logischerweise. Könnte das durch KI wieder relevanter werden, weil KI eben dafür sorgt, wir haben finanziell ein bisschen mehr Freiheiten, weil KI einfach total viel übernimmt, auch im marktwirtschaftlichen Gesichtspunkt?
Ich denke, es wird Länder gehen, die da wirklich als Gewinner rausgehen, die ihre Wertschöpfung so hoch steigen konnten. Ich glaube, in Deutschland habe ich eine Studie gesehen, das Potenzial wäre bei 300 Milliarden.
Okay.
Das ist riesig. Und wenn man das wirklich ausschöpfen könnte, dieses Potenzial, könnte man sich als Land zum Beispiel anfangen, solche Dinge zu leisten.
Ja.
Aber es wird vielleicht Länder geben, die das nicht so schnell adaptieren und so weiter. Dort kann das Pendel in die ganz andere Richtung wieder schlagen.
Ja.
Ich denke, das wird so punktuell, kann das passieren, aber dass jetzt global alle Leute irgendwie nur noch 16 Stunden arbeiten pro Tag, das sehe ich als unrealistisch.
Das heißt, die 40-Stunden-Woche und solche etablierten Verhaltensweisen der Arbeitswelt, die wir kennen, von denen werden wir uns so schnell auch nicht verabschieden, denkst du?
Also wenn wir es schaffen, das Potenzial aus der KI rauszuholen, ja, dann geht's.
Ja.
Wenn wir das Potenzial nicht nutzen, dann werden wir weiterhin so arbeiten.
Wenn du dir jetzt, also du dürftest jetzt die KI für die nächsten Jahre prompten. Das heißt, du dürftest der KI einen Befehl geben, bitte entwickle dich in diese und jene Art und Weise weiter. Wie würde dieser Befehl, dieser Prompt aussehen?
Mich stört sehr, dass sie sehr people-pleasing ist. Und eigentlich, dass sie alles gut findest, praktisch, was du sagst, außer du promptest speziell. Ich würde viel mehr kritisches Denken reinbringen. Und auch die Leute auf Biases aufmerksam machen.
Wenn du das Bigger Picture jetzt prompten würdest, das heißt, jetzt ist natürlich schon sowas wie ein bisschen weniger People-Pleasing, das ist ja schon sehr spitz. Aber wenn du dir jetzt einen Wunsch äußern könntest, was kann die KI in 10 Jahren? Was wäre das für ein Wunsch?
Also was sicher auch, also wir reden jetzt alle KI, Large Language Models, aber eigentlich haben wir noch ein ganz anderes Themenfeld, das auch zu KI gehört, das ist die Robotik.
Ja.
Und was ich mir eigentlich wirklich wünschen würde, ist einfach jemand, der für mich den Haushalt schmeißt. Ein Roboter.
Ja,
ganz simpel.
Klar.
Ja. Die Tätigkeiten, die mich davon abhalten, meinen Hobbys nachzugehen und so weiter. Also das ist eigentlich das, was ich mir wünsche.
Ja. Das heißt auch wieder, sind wir wieder in dem Bereich Routineaufgaben erledigen, dass mehr Zeit auch für Selbstverwirklichung bleibt eventuell.
Absolut, ja.
Ja,
ja.
Okay. Sarah, es war ein super Gespräch und das hat sehr viel bei mir aufgemacht. Wir haben das sehr schön abgerundet, was wir letzte Folge begonnen haben. Und ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wo die Reise hingeht, wie ich in 10 Jahren arbeiten werde, wie du in 10 Jahren arbeiten wirst und ob du in 10 Jahren den Haushalt an eine KI übergeben kannst. Danke, dass du heute da warst. Danke für ganz viele spannende Gedanken und Einblicke und für deinen Besuch im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Das war Sarah Maria Rötlisberger im Impulsgeber Mittelstand Podcast. Wenn ihr mehr über Digitalisierung und KI im deutschen Mittelstand erfahren wollt, dann schaut mal bei Haufe X360 bei Instagram vorbei. Wenn ihr außerdem wissen wollt, woran Microsoft gerade in Sachen KI-Entwicklung arbeitet, dann solltet ihr unsere letzte Folge mit Christian Becker hören. Er ist Technology Lead bei Microsoft in Deutschland und wir haben mit ihm darüber gesprochen, woran Microsoft gerade arbeitet. Wir hören uns in einem Monat mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt neugierig.